auf, ich würde dich vernichten. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab, den sie getragen haben, als sie hier die Party gefeiert haben vor dem goldenen Kalb. Und ich werde zusehen, was ich für dich tun kann. Da entledigten sich die Söhne Israel ihres Schmuckes vom Berg Horeb an. Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und nannte es Zelt der Begegnung. Das war nicht das Heiligtum. Das Heiligtum wird erst später errichtet werden. Aber es war ein Zelt, vielleicht das Zelt von Mose, mit dem Mose sich mit Gott traf. Und es war jetzt außerhalb des Lagers. Also Gottes Gegenwart hat sich entfernt von seinem Volk, aus der Mitte seines Volkes. Sünde macht eine Scheidung zwischen uns und Gott. Und Mose ging regelmäßig hinaus vor das Lager, zog sich zurück von den Menschen, von dem Dienst, um Gemeinschaft mit Gott zu verbringen, im Gespräch mit ihm zu sein. Jesus hat es auch getan, sich immer wieder zurückgezogen. Und wir brauchen es auch. Eine tägliche stille Zeit, allein mit Gott, in seinem Wort, im Gespräch mit ihm. Wenn wir das nicht tun, dann läuft unser Leben nicht wirklich rund. Das ist zumindest meine eigene Erfahrung. Ich kann das bezeugen, mein Tag verläuft anders, mein Herz ist anders, ich gehe anders mit Menschen um, wenn ich vorher Zeit mit Gott verbracht habe. Jesus hat gesagt, getrennt von mir, Johannes 15, könnt ihr nichts tun, aber Philipper 4, Vers 13, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Und das ist nichts Gesetzliches, Gott ist ja nicht böse, wenn du das nicht machst, aber ich brauche das, ich brauche seine Kraft, ich brauche seine Zurüstung, jeden Morgen. Ich bin in mir selbst ein ziemlich ungenießbarer Kerl, wenn Jesus mich nicht prägt, wenn Jesus mich nicht stärkt. Ich weiß, wie Paulus gesagt hat, Römer 7, in mir wohnt nichts Gutes. Frag meine Frau. Ich bin ungeduldiger, mürrischer, selbstsüchtiger Morgenmuffel. Ohne Jesus. Und das ist keine hochgeistige Theorie, das ist praktische Überlebensfrage für mich, jeden Tag. Weiter im Vers 7, und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis sie in das Zelt hineinkamen. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen, und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes, also um Gott anzubeten, seine Gegenwart. Es war natürlich auch eine Bestätigung von Mose als Leiter, dass Gott sich mit ihm sichtbar getroffen hat, außerhalb des Lagers. Aber ich frage mich, ob diesen Israeliten, ob diesen Menschen nicht sehr wehmütig zumute war, als sie hier am Eingang ihres Zeltes standen und rausgeschaut haben, gesehen haben, wie die Wolke zu Mose herabsteigt, Gottes Gegenwart, ob sie sich gesehnt haben, das auch zu erleben, ob sie vielleicht sogar eifersüchtig waren auf den Mose. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Ist parallel hier. Von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das ist, was ihm von Angesicht zu Angesicht in diesem Kontext bedeutet. Ein persönliches, vertrautes Gespräch. Das ist kein Widerspruch zu den Versen 20 und 23, wo Gott sagt, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Gott unverhüllt, ohne die Wolke, Gott pur sozusagen. Wir können nicht mit bloßen Augen in die Sonne schauen, das können wir nicht ertragen und so ist Gott pur zu viel für uns in unserem irdischen Leib. Aber ein vertrauliches Gespräch. Im Alten Testament war diese Gemeinschaft mit Gott, wie ein Mann mit seinem Freund redet, ein Privileg von ein paar wenigen. Unter dem neuen Bund in Jesus ist es das Privileg von jedem einzelnen Nachfolger Jesu. In Johannes 15 hat Jesus gesagt, ich nenne euch nicht mehr meine Diener oder meine Sklaven, ich nenne euch meine Freunde. Er sagt, ich rede mit euch. In Jesus sind wir von Feinden Gottes zu Freunden Gottes geworden. Und wir dürfen mit Freimut zu ihm kommen. Wir dürfen mit ihm sprechen wie mit einem Freund. Mit Respekt, ja, aber ganz normal, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir müssen nicht irgendwelche vorformulierten, hochgeistlichen Formeln verwenden oder sogar eine Gebetssprache. Oh, du Erhabener, Schöpfer von Himmel und Erde, gebenedeit werde dein heiliger Name. Irgend sowas. Nee, du darfst ein ganz persönliches Gespräch mit ihm führen. Mit deinen eigenen Worten, ganz normal. Und er spricht mit dir. Hier in der Bibel, in seinem Wort. Und der Heilige Geist offenbart dir das Wort, lässt dich verstehen, macht es dir persönlich für dein konkretes Leben, für deine persönliche Situation und er spricht zu deinem Herzen. Das ist das Privileg der Kinder Gottes in Jesus. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und dann tun sie, was er sagt. Und dann kehrte er, Mose, ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Der hat wohl Nachtwache gehalten in dem Zelt. Und jetzt bekommen wir einen Einblick in diese Unterhaltung zwischen Mose und dem Herrn. Und das ist eine herrliche Stelle. Wunderbarer Abschnitt, kostbarer Abschnitt in der Heiligen Schrift. Mose nun sagte zum Herrn, Vers 12, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Ich kenne dich persönlich. Ich habe dich begnadigt. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen. Also, ich will dich erkennen. Führe mich, lass mich deinen Willen erkennen. Haben das nicht auch schon oft gebetet? So dass ich dich erkenne. Zweitens, ich will dich erkennen. Damit ich Gunst finde in deinen Augen. Drittens bittet er um Gnade, um mehr Gnade. Und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Viertens bittet er für sein Volk. Und in Vers 14 antwortet Gott, er kennt Moses Herz, er weiß, was dem Mose am Herzen liegt, auch wenn er es nicht so direkt klar ausgesprochen hat. Gott hat vorhin gesagt, ich werde nicht mitgehen mit euch und Mose bittet genau darum, das ist sein größtes Anliegen. Er, der Herr, antwortete, mein Angesicht wird mitgehen. Und dich zur Ruhe bringen. Der Herr kennt Moses Herz. Der Herr kennt auch dein Herz. Manche machen Gebet zu irgendeiner Formel. Wenn du richtig beten willst, dann musst du immer sagen, im Namen Jesu, weil sonst gilt das Gebet irgendwie nicht. Und ich habe mal ein Buch gelesen über Gebet, da hat der Autor gesagt, er hat um ein Fahrrad gebeten, aber Gott hat das Gebet nicht erhört und dann hat er Gott gefragt, warum? Und Gott hat gesagt, ja, du hast mir nicht gesagt, welche Farbe das Fahrrad haben soll. Ist irgendwie ein komisches Gottesbild. Gott ist kein Fahrradverkäufer, nachdem ich meine Bestellung aufgebe. Er weiß alles. Er kennt mein Herz, er kennt meine Wünsche. Also Gebet ist etwas viel Persönlicheres, was viel Vertrauteres. Es geht um Kommunion, es geht um Gemeinschaft. Wenn ich in der Not mein Herz zum Herrn erhebe und sage, oh, dann ist es Gebet. Der Herr kennt mein Herz, es ist ein Gebet, das er versteht. Ah, ich brauche dich, ich vertraue dir. Also bitte mach Gebet nicht zu irgendwas Mechanischem. Soll das Persönliche sein. Gott antwortet, in mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Das Angesicht in Vers 14 hier bedeutet wieder seine erfahrbare Gegenwart. Nicht Gott pur sozusagen, wie es später gemeint ist. Das ist wichtig, wenn wir die Bibel lesen, wie jedes andere Buch auch. Ein Wort kann mehrere Bedeutungen haben, verschiedene Bedeutungen haben, je nach Kontext. Also das Wort heilig zum Beispiel kann abgesondert bedeuten oder auch moralisch rein. Das Wort glauben, wenn ich sage, ich glaube, kann es meinen, ich denke oder ich vertraue. Ich glaube, dass das Auto meiner Eltern grau ist. Aber ich glaube auch an Gott. Das heißt, ich vertraue Gott. Also wir müssen immer auf den Kontext achten. Dann erkennen wir, was gemeint ist. Manche Menschen hängen sich auf irgendein Wort auf und konstruieren dann Widersprüche, die nicht da sind in dem Text. Er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Seine Gegenwart in der Gemeinschaft mit ihm, das ist, wo wir Ruhe finden, wie gesagt. Unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, mein Gott. Philipper 4, die Verse 6 und 7. Sorgt euch um nichts, macht euch keine Sorgen, sondern lasst in allem eure Anliegen vor Gott kund werden, betet. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Du bist da, ich bin dein, ich vertraue dir. Da ist Ruhe, da ist Frieden. Er aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden? Gottes Volk ist gerade dadurch ausgezeichnet, dass Gott in ihrer Mitte ist. Dass sie nicht allein sind, dass sie in Gemeinschaft mit ihm leben dürfen und ihn erfahren dürfen. Mose sagt, Herr, vergiss den Engel, vergiss das verheißene Land, wo Milch und Honig fließen, all die Segnungen. Herr, wenn du nicht mitgehst, dann lass uns hier bleiben. Besser hier in der Wüste, als ohne dich im Schlaraffenland. Im Psalm 84, Vers 11 betet der Psalmist, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen. Denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Ich finde diese Unterhaltung zwischen Mose und Gott so faszinierend. Schaut, was hier passiert. Mose benutzt in einem gewissen Sinn seine bisherige Gotteserfahrung, seine Beziehung mit Gott als Argument, noch tiefer zu gehen. Herr, du hast gesagt, ich kenne dich mit Namen. Wir haben eine persönliche Beziehung. Und du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Ich habe Gnade. Und Herr, weil wir Beziehung haben und weil du Gnade für mich hast, lass mich dich erkennen. Noch ein bisschen mehr. damit ich Gnade finde in deinen Augen, noch ein bisschen mehr Gnade, größere Gnade, tiefere Erkenntnis von ihm. Bitte, Herr, geh mit. Und dann sagt Gott im Vers 14, ich kenne dich und ich begnadige dich. Und jetzt geht Mose noch einen Schritt weiter im Vers 18. Er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Lass mich dich pur sehen. Das war das Herz von Mose. Mose sagt, ich will immer mehr und mehr von dir, Gott. Und denk dran, was Mose schon alles mit Gott erlebt hat. Wie er ihm begegnet ist in diesem brennenden Dornbusch und seine Stimme gehört hat und seine Berufung und dann die ganzen Plagen und Wunder in Ägypten und das Passa, das Meer, das sich geteilt hat und aufgetürmt hat, die Erlösung, Gottes übernatürliche Versorgung in der Wüste, 40 Tage und Nächte, die er in der Wolke, in Gottes Gegenwart da oben auf dem Berg verbracht hat, so viele Worte, die er da gehört hat, wir haben schon ganz viele davon gelesen. So eine reiche Gotteserfahrung, wäre das nicht toll? Wärst du zufrieden damit? Nicht der Mose. Er sagt, ich will immer mehr von Gott. Und Gott gibt ihm immer mehr Offenbarung. Zumindest so weit, dass er tragen kann. Wir sehen hier einmal mehr, wie zugänglich Gott ist, wie willig, wie wohlwollend, wie beziehungsorientiert er ist in seinem Wesen. Es ist so, als würde Gott sagen, dir geschehe nach deinem Herzen. Ich bin gewillt, dich auf dem Level zu treffen, auf dem du bereit bist, mir zu begegnen. Die Frage für uns ist, für dich und mich, hast du so ein Herz wie Mose, so ein hungriges Herz nach Gott? Wirst du ihn bestürmen nach mehr und mehr? Wirst du das Tal des Dienstes und des Berufes, der Geschäftigkeit, der Gemeinschaft mit Menschen, Familie, Freunden, Geschwistern verlassen und auf den Berg steigen der Einsamkeit oder besser Zweisamkeit, allein mit ihm? Gottes Gegenwart, Gemeinschaft mit Gott war Mose wichtiger als das alles. Es war ihm wichtiger als Essen und Trinken. 40 Tage lang da oben auf dem Berg hat er nicht gegessen und nicht getrunken. Und das ist, was Fasten eigentlich ausdrückt, das Herz eines Verliebten. Das ist der tiefste Sinn von Fasten. Zu sagen, Gott, du bist mir wichtiger als alle anderen Bedürfnisse. Ich will dich mehr als Essen und Trinken und Freunde und Kinder und meinen Mann, meine Frau. Ich will dich mehr als Sex, als Zeug, als Erfolg, als Beruf, als meine Hobbys. Und ich ziehe mich zurück, um ohne Ablenkung bei dir zu sein, in deiner Gegenwart, in deiner Gemeinschaft. Und das war nicht irgendwie was Gesetzliches oder was Schweres, was Auferlegtes. Das war kein Ramadan, den Mose hier hatte. Es war einfach ein Ausdruck von Moses Herz. Ein möglicher Ausdruck von seinem Herz. Ich will mehr von dir, Gott. Und wenn das heißt, hier in der Wüste zu bleiben, statt im materiellen Überfluss, im Wohlstand zu leben, dann ist das okay für mich. Und wenn das heißt, oben auf dem Berg zu fasten, dann ist es okay für mich. Wo immer du mich hinführst, Herr, was immer es kostet, ich will dich kennen. Ich will dich besser kennen. Ich will mehr von dir. Ist es dein Herz? Paulus hatte dieses Herz auch. In Philipper 3, Vers 8 schreibt er, ja wirklich, ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte. Wörtlich Dreck, aber das schreibt man nicht in die Bibel. Damit ich Christus gewinne, um ihn in der Kraft seiner Auferstehung. Yeah! Und in der Gemeinschaft seiner Leiden. Oh, oh. Zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse das, was da hinten ist, und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist, und ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Ist es dein Herz? Streckst du dich aus? Jagst du auf Jesus zu? Willst du mehr von ihm? Egal, was es kostet. Das sind die Herzen, aus denen Erweckungen sprießen. Oder bist du zufrieden mit dem Status quo? Ehrlich. Gott liebt dich. Gott hat Gnade für dich. Gott hat ein bestimmtes Maß an Gottes Erfahrung und Gemeinschaft hier, wo du gerade bist. Wer wird dich auf der Ebene treffen, wo du gerade bist? Oder willst du mehr? Dir geschehe nach deinem Herzen. Unser Gott ist ein ewiger Gott. Es gibt immer mehr von ihm, egal wo du gerade stehst, in einer Beziehung mit ihm. Und das ist ein bisschen paradox in der christlichen Erfahrung. Unsere Erfahrung ist, unser Herz ist unruhig in uns, bis es ruht in Gott. Aber dann, wenn du dich zu Jesus bekehrst, im Vertrauen zu Jesus kommst und deine Schuld, die dich von Gott trennt, von Jesus abwaschen lässt, und du eintrittst in diese lebendige Beziehung mit Gott, nach der dein Herz sich sehnt, dann findest du das, dass er das Brot des Lebens ist, das lebendige Wasser, nach dem du dein Leben lang gehungert und gedürstet hast. Und du findest die frische grüne Aue für deine Seele und das stille Wasser, den Frieden. Und du findest, dass er deine Seele erquickt und dich zur Ruhe, zur Zufriedenheit führt. Aber dann gleichzeitig entdeckst du eine neue heilige Unzufriedenheit in deinem Herzen mit dem Status quo. Nämlich ein Hunger nach mehr von ihm. Und das ist die Spannung, in der wir leben. Bis wir ihn wirklich von Angesicht zu Angesicht, Gott pur, erleben können und ihm begegnen in der Ewigkeit. Seht ihr, die Bekehrung ist nur der Anfang unserer Beziehung mit Gott. Die Hochzeit ist nicht das Ende. Die Hochzeit ist der Anfang eines Lebens miteinander, einer wachsenden Intimität, einer zunehmenden Einheit und Vertrautheit. Das, wo wir jetzt gerade mit Gott stehen, das ist gerade der Anfang. Wir haben gerade begonnen, Gott flüchtig kennenzulernen. 1. Korinther 13, Vers 12. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich. Aber dann in der Ewigkeit, von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, aber dann werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Und darum bittet Mose hier eigentlich, er bittet um das Maximum. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er, das heißt Gott, antwortete: Ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Gottes Name steht für seine Natur, für seinen Charakter. Und er spricht hier von Gnade, von Erbarmen. Und das ist einer der herrlichsten Ausdrücke von Gottes Herrlichkeit. Einer der herrlichsten Aspekte ist seine Gnade. Unser Gott ist eine durch und durch gnädige, barmherzige, liebevolle, wohlwollende, gütige Person. Er ist wie Jesus. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ich und der Vater, wir sind eins. In Hebräer 1, Vers 3 lesen wir, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Abdruck seines Wesens. In Johannes Kapitel 1 lesen wir, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und Johannes sagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen von dem Vater, voll Gnade und Wahrheit. Und wenn wir die Evangelien lesen, ist es nicht das, was uns vielleicht am meisten an Jesus beeindruckt? Seine Güte, seine Liebe, seine Gnade mit der Ehebrecherin, mit dem Versager Petrus, mit dem Verbrecher am Kreuz, der ihn gerade vorher noch verspottet hat, mit seinen Mördern und Folterern, die ihn angespuckt und verprügelt und gekreuzigt und verhöhnt haben. Und er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Boah, was für eine Gnade. Und Jesu Güte ist nicht seine einzige Eigenschaft. Wir lesen in der Offenbarung auch von seiner Heiligkeit und von dem Zorn des Lammes. Aber in gewissem Sinn ist Gottes Güte und Gottes Gnade seine herrlichste Eigenschaft. Vers 20. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Kein Mensch kann Gott pur sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen. Aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Also du darfst meinen Rücken sehen, sozusagen, mein Nachglühen sehen. Und ich denke, wir alle verstehen, Gott spricht hier in menschlicher Sprache, in menschlichen Bildern, sodass wir ihn verstehen können. Wir verstehen alle, was er meint, hoffe ich, denke ich. Es ist Bildsprache, also wir müssen es auch so verstehen. Wir dürfen es nicht wortwörtlich verstehen. Gott ist Geist. Gott hat nicht physische Hände und ein Hinterteil und ein Gesicht im physischen Sinn. Genauso wenig wie Jesus eine Tür ist oder ein Schaf ist und genauso wenig wie du ein oder wenn ich dich einen Esel oder einen Hornochsen oder einen Fuchs nenne, genauso wenig wie du dann ein Ochse bist, nur weil ich das zu dir sage. Ich meine was anderes und ihr versteht genau, was ich meine. Es ist Bildsprache. So ist es auch hier. Also Gott sagt dem Mose, dass er sich verhüllen wird. Im Vers 5 im Kapitel 34 lesen wir, der Herr stieg in der Wolke hinab. Das ist wohl geschehen. Also Gott hat Moses Gebet nicht völlig erhört. Das hätte Mose nicht ertragen können. Manchmal bitten wir um Dinge, die nicht so gut sind für uns. Und Gott sei Dank, Gott gibt uns nicht alles. Da hätten wir unser Leben schon ganz schön kaputt gemacht. Aber Gottes Herz ist, das sehen wir hier, dem Mose so viel wie nur irgendwie möglich von sich zu offenbaren. Das ist Gottes Herz auch für dich. Kapitel 34, Vers 1. Darauf sprach der Herr zu Mose, haue dir zwei steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Dann werde ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerschmettert hast. Bisschen Arbeit für Mose. Hast sie kaputt gemacht, jetzt musst du es wieder gut machen. und halte dich für den Morgen bereit und steige am Morgen auf den Berg Sinai und stehe dort vor mir auf dem Gipfel des Berges. Es soll aber niemand mit dir hinaufsteigen und es darf überhaupt niemand auf dem ganzen Berg gesehen werden. Sogar Schafe und Rinder dürfen nicht in Richtung auf diesen Berg hin weiden. So hieb er denn zwei steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Und Mose stand früh am Morgen auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Das war ganz schöner Sport für den alten Mann. Zwei Steintafeln den Berg hochzutragen. Aber früh am Morgen, lesen wir, das ist eines der Opfer, die wir bringen können, um Gott zu begegnen. Stille Zeit am Morgen. Früher aufstehen, um Zeit mit ihm zu verbringen. Und um ehrlich zu sein, für mich ist es ein Kampf. Ich kämpfe mit dem Früh am Morgen. Manche Menschen sind so Morgenmenschen, die sagen, oh ja, wunderschön, aufzustehen, wenn es noch dunkel ist und dann die Vögel zwitschern zu hören. Ich bin Nachtmensch, ich bin Morgenmuffel. Ich mag, wenn ich in der Bibel lese, dass Jesus in der Nacht gewacht hat und gebetet hat. Aber früh am Morgen, für mich die beste Beschäftigung früh am Morgen ist zu schlafen, meinem Empfinden nach. Also es ist ein Opfer für mich. Aber Jesus hat auch das praktiziert. Er ist oft früh aufgestanden, um Zeit mit dem Vater zu verbringen. Und wie gesagt, es ist ein Segen, den Tag mit Jesus in seiner Gemeinschaft zu beginnen. Vers 5. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn, Jahwe, Herr groß geschrieben hier aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Gottes Charakter, seine Persönlichkeit, er ist barmherzig, du bekommst nicht die Strafe, die du verdient hast. Und er ist gnädig, das heißt, du bekommst Segen, du bekommst Vergebung, du bekommst Gutes, was du nicht verdient hast. Und die überragende Betonung hier, in dem, was Gott über sich offenbart, ist seine Gnade für die, die ihn lieben. Also wir haben hier tausende Generationen, für tausende Generationen Gnade von denen, die ihn lieben, im Kontrast zu dritten und vierten Generation an Gericht oder Züchtigung für die, die nicht lieben. Und das beschreibt einfach die Tatsache, dass wir, wenn wir glücklich sind, Einfluss haben, vielleicht auf die dritte bis vierte Generation nach uns. Sei es im Guten wie im Schlechten. Jeder von uns ist ja ein Vorbild. Ne? Frage ist nur, welches. Es ist einfach eine Tatsache, dass die Kinder von Säufern tendenziell häufiger auch wieder saufen und die Kinder von Rauchern häufiger rauchen und die Kinder von Dieben häufiger stehlen, weil sie von den Eltern, von dem schlechten Vorbild der Eltern gelernt haben, dass man so mit Problemen oder Stress oder Mangel umgeht. Also unterschätzt nie den Einfluss, den du auf deine Kinder und auf deine Enkel und auf deine Urenkel hast. Und Klammerbemerkung, das Ganze hat nichts mit Flüchen oder dämonischen Belastungen oder Gottes Gericht oder Schuld zu tun, die man irgendwie auf mystische Art und Weise weiter vererbt auf die Nachkommen, wie manche Leute in diese Stelle reinlesen. So nach dem Motto, dein Opa war ein Nazi und deswegen musst du jetzt irgendwie dafür leiden oder bezahlen. Nee, erstens ist hier die Rede von Schuld und nicht von irgendwelchen Flüchen oder dämonischen Bindungen. Menschen lesen da ihre eigenen Ideen rein. Und zweitens, wenn Gott die Kinder oder die Enkel richten würde für die Sünden der Vorfahren, wäre das total ungerecht. Und wir wissen, unser Gott ist ein gerechter Gott. Wenn wir die Parallelstelle anschauen, die wir schon gelesen haben, im 2. Mose 20, da sagt der Herr, Verse 5 bis 6, wer mitlesen will. Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen, an denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Und das ist ein praktischer Ausdruck unserer Liebe, dass wir das tun, was dem Geliebten gefällt. Also, der Punkt ist, es kommt hier nicht irgendwie ein Unschuldiger zum Handkuss für jemand anderen. Nee, wir sehen hier zwei Gruppen, zwei Familien. Familie, die Gott liebt und eine Familie, die Gott hasst. Und in Hesekiel 18, Vers 20 sagt Gott ganz klar, ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Also Gott wird jeden für seine persönliche Schuld verantwortlich halten. Mit einer Ausnahme würde ich sagen, die Ausnahme sind die, die sich Jesus anvertraut haben. Dann hat nämlich er deine persönliche Schuld auf dem Kreuz getragen und hat die Konsequenz für dich erlebt, dass du es nicht erleben musst. Und dann wird Gott dich nicht für deine Schuld richten, weil das schon in Jesus getan hat. Und für dich hat er Gnade und ich hoffe, du gehörst dazu, zu denen, die das für sich persönlich in Anspruch genommen haben und sich ihm anvertraut haben. Ich sehe sogar Gottes Gnade hier für die Gottlosen in diesen Versen. Und Gott sagt, ich werde sie heimsuchen bis zur dritten und vierten Generation. Das Wort heimsuchen bedeutet ja mehr als nur bestrafen. Nämlich jemanden besuchen, sich um jemanden kümmern, um jemanden sorgen, aufmerksam sein auf jemanden. Ich sehe da sogar eine Verheißung drin. Also wenn ich in Sünde leben würde und ein total schlechtes Vorbild und total schlechten Einfluss hätte auf meine Kinder, dann würde Gott nicht sagen, hey, die Webers sind ein total hoffnungsloser Fall. So eine Sünderfamilie, ich gebe die auf. Nee, er sagt, ich werde sie heimsuchen. Den Patriarchen Günther, aber auch den Juni und den David und die Lena und die Ella. Nachgehen, ich werde sie züchtigen, ich werde sie richten, ich werde versuchen, sie zur Umkehr zu bewegen. Ich werde sie nicht aufgeben. Gott ist gnädig. Er ist treu. Aber Gott lässt sich auch nicht veräppeln. Das wissen wir auch. Da warf Mose sich eilends zur Erde nieder, betete an und sagte, wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, Herr, so möge doch der Herr in unserer Mitte mitgehen, wieder sein Anliegen. Wenn es auch ein halsstarriges Volk ist, vergib uns aber dennoch unsere Schuld und Sünde und nimm uns als Erbe an. Mose betete an. Gott hat Moses Gebet nicht so erhört, wie er sich's vorgestellt hat, wie er sich's gewünscht hat. Er hat gesagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Deine Herrlichkeit sehen. Aber Gott sprach sein Wort zu ihm. Er sprach zu ihm über seine Natur. Und vieles davon ist eigentlich eine Wiederholung von dem, was er schon im Kapitel 20 gesagt hat. Er hat ihn erinnert an seine Gnade, an seine Güte und die ist herrlich. Manchmal suchen wir den Herrn und wir hoffen uns Zeichen und Wunder und spektakuläre Erfahrungen und Offenbarungen und vielleicht sogar Dinge, die wir sehen können. Und vielleicht ist die einzige Offenbarung, das einzige Wort, was Gott zu dir sagt, ich liebe dich. Und ist das nicht genug? Ich hatte mal so eine Erfahrung, wo ich mir ein paar Tage freigenommen habe, um zu fasten und zu beten, den Herrn zu suchen. Und ich hatte alle möglichen Fragen über die Gemeinde und mein persönliches Leben und alle möglichen Dinge auf dem Herzen. Das Einzige, was Gott mir in der Zeit gesagt hat, ist, ich liebe dich. Und ist das nicht genug? Löst das nicht alle anderen Probleme? Kann ich nicht alles andere auf mich zukommen lassen, wenn ich nur weiß, dass er mich liebt und dass er bei mir ist? Als der brillante Theologe und berühmte Theologe, der systematische Theologie, Riesenschmöker geschrieben hat, Karl Barth, in seinen alten Tagen eine Vorlesung gehalten hat an der Universität in Chicago. Da hat ihm am Ende in dieser Frage- und Antwortzeit jemand gefragt, was ist die wichtigste Einsicht in Gott, die Sie je entdeckt haben? Und Barth hat mal kurz überlegt und hat dann gelächelt und hat gesagt, Jesus liebt mich, das weiß ich, denn die Bibel sagt es gewiss. Also Mose betete an und er hatte allen Grund dazu, auch wenn Gott nicht unbedingt das getan hat, genau was er wollte. Und auch wir haben jeden Grund, ihn anzubeten. Und das ist ein Zeichen für geistliche Reife, wenn wir ihn anbeten, auch wenn er nicht genau das tut, was wir uns vielleicht erwünscht haben. Und auch wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Glauben auf sein Wort. Bist du zufrieden mit seinem Wort, mit seiner Offenbarung? Wir sind so reich gesegnet. Ha? Vers 9. Haben wir schon gelesen. Wieder, wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, Herr, so möge doch der Herr in unserer Mitte mitgehen. Mose kennt Gott und er appelliert hier wieder an seine Gnade. Er bittet für sein Volk als Hohepriester, so wie Jesus für uns eintritt. Und Gott reagiert in Gnade um Mose willen. Genauso wie wir unter Gottes Gnade stehen um Jesu willen. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er es für uns verdient hat. Und Gott antwortet hier im Vers 10, er sprach, siehe, ich schließe einen Bund. Von deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie bisher nicht vollbracht worden sind, auf der ganzen Erde und unter allen Nationen. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du lebst, soll das Tun des Herrn sehen. Denn furchterregend ist, was ich an dir tun werde. Mose, du hast gar keine Vorstellung davon, was du mit mir noch erleben wirst. Und dann darüber hinaus durfte Mose dem verherrlichten Jesus begegnen, dort am Berg der Verklärung. Erinnert euch. Und in der Ewigkeit war sein Gebet nach Gott pur erhört. Aber ich denke, der wichtigste Punkt für uns heute Morgen ist, es gibt immer mehr von Gott. Es geschehe dir nach deinem Herzen. Bist du hungrig? Lass uns beten um dieses Herz und dann lasst uns gemeinsam Abendmahl feiern und seine Gnade, seine Herrlichkeit in diesem Bild betrachten, das er uns gelassen hat. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du dich uns als so ein gnädiger, wohlwollender Gott offenbarst. Und Herr, ich möchte beten, dass du uns Gnade schenkst. Herr, wir wollen beten wie Mose, weil wir dich kennen, weil wir dich schon erfahren haben, weil wir deine Gnade erlebt haben. Herr, schenk uns noch mehr von dir, zeig uns noch mehr von dir. Schenk uns noch mehr Gnade, Herr. Und du kennst unsere Herzen, wenn unsere Herzen gerade lau sind und nicht mal wirklich diesen Wunsch haben nach mehr, wenn wir so zufrieden sind, eingelullt in dem Status quo, dann, Herr, wirke du in deiner Gnade an unserem Herzen und schenk uns dieses Herz, das Mose hatte, schenk uns Hunger nach mehr von dir. Mach uns geistlich hungrig. Und dann zieh uns näher zu dir, schenk uns mehr von dir, Vater. Das ist, was wir am allerwichtigsten brauchen. Wir denken oft, das Zeug und das brauche ich und das und das und die Frau oder den Job oder Wahrheit bist es du, Herr. So Vater, zeig uns deine Herrlichkeit, offenbar uns mehr von dir und deiner Gnade. Öffne unsere Augen, jetzt wenn wir Abendmahl feiern, für das große Werk, das du für uns getan hast.